Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Heute Abend ist vorbei mit hitzefrei. Die Temperaturen sinken langsam, die Sonne verabschiedet sich und wir gucken auf das Ende. Ist es denn das Ende? So ganz genau weiß man das noch nicht, aber für Mark Wahlberg und Regisseur Michael Bay scheint es das Ende zu sein, das da an diesem Donnerstag in die Kinos kommt. Transformers 5, The Last Night. Also nicht Night im Sinne von Nacht, sondern mit K vorne, Ritter. So, der letzte soll es sein. Nicht nur im Titel, sondern auch der letzte Film. Wir sprechen heute Abend mit einem, der sich da auskennen sollte. Mit eben dem Hauptdarsteller Mark Wahlberg. Heute Abend unser Gast in eine Stunde Film. Genau wie Jared Carmichael. Der Name dürfte den meisten von euch genauso wenig sagen, wie er mir vor dem Interview gesagt hat. Spielt eine Nebenrolle in Transformers 5. Ein Typ, den ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Eigentlich Stand-up-Comedian, hat schon in ein paar Filmen mitgespielt und hat mich total umgehauen. Also auch ihn lernen wir heute Abend endlich mal kennen. In eine Stunde Film Zeit wird's. Dann gibt's Film-News der Woche von und mit Anna Wollner und wir gucken in eine Serie, die mich seit einigen Tagen schwer verstört. American Gods heißt sie. Läuft bei Amazon Prime und ist, habe ich vorhin bei Thilo Jahn in der Redaktionskonferenz schon gesagt, für mich ein ziemlicher Brainfuck. Ich weiß nach 7 Folgen immer noch nicht genau, was diese Serie von mir will. Vielleicht können wir heute Abend gemeinsam ein bisschen versuchen, das rauszufinden. Das wären sie, die Themen für die nächste Stunde. Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben Gäste. Was ist denn los mit dir?
Heiliges Kanonenrohr, ich fall auseinander.
Idiot, hey, was soll denn der Scheiß?
Ich bin heute ganz aufgedreht.
Los. Master, er ist wirklich ein Schwachkopf.
Das tut mir alles sehr leid, aber... Sehen Sie, er denkt, wir hätten noch das Jahr 1918 oder 1914 oder sowas in der Art. Ich fürchte, dass sich hier eine einsetzende, nun ja, Roboterdemenz zeigt.
Oh, ich weiß ja nicht, was Sie da rauchen, Mann, aber was läuft hier eigentlich?
Ja, berechtigte Frage. Immerhin steht hier Sir Anthony Hopkins mitten in einem Transformers-Film. Da ist die Frage, was hier eigentlich läuft, sehr berechtigt. Das haben wir alle, als das damals publik wurde, für genauso eine Ente gehalten wie die Casting News, dass Sandra Hüller, die Tochter aus Toni Erdmann, im dritten Fuck You Goethe-Film mitspielen würde. Heute wissen wir, beides keine April-Scherze gewesen, beides war. Sandra Hüller wird in Final Fuck mitspielen und hier steht jetzt eben Mr. Hannibal Lecter Anthony Hopkins mitten im fünften Transformers Film The Last Night. Donnerstag kommt der raus und ist vordergründig das, was die bisherigen 4 Transformers-Filme auch schon waren. Eine auf höchstem technischen Niveau in Szene gesetzte Pulverisierung unseres Heimatplaneten Erde in mikroskopisch kleine Fetzen. Eben jene fliegen nicht zu knapp, das erwarten die Transformers-Fans eh. Die Frage war allerdings, was für eine Story sollte im 5. Teil noch erzählt werden können, die wir bisher nicht kannten. Ging ja los vor 10 Jahren mit Shia LaBeouf als Sam Witwicky, dessen erste selbst gekaufte Schrottkarre, der gelbe Camaro mit den schwarzen Streifen, sich als Transformer Bumblebee entpuppte, der dann zusammen mit anderen Alien-Robotern, die sich zu Fahrzeugen zusammenfalten können, die Erde retten musste. Das haben wir seitdem noch 3 weitere Male gesehen, zuletzt im 4. Teil, dann nicht mehr mit Shia LaBeouf, sondern mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle als Kate Jäger, der nach Shia LaBeouf nun so quasi als Erdenbürger der Hauptverbündete der Alien-Roboter ist. Aber jetzt, alles auch im 5. Teil wieder gleich? Nicht ganz. Denn da steht ja nun plötzlich Anthony Hopkins mitten im Bild als letzter noch lebender Sprössling einer britischen Adelsfamilie, mitten auf seinem gigantischen Landsitz vor seinem gigantischen Schloss und versucht eben diesem Mark Wahlberg die Grundlage seiner innerfilmischen Existenz nahezubringen.
Bumblebee? Wir kennen uns, seit ich ein kleiner Junge war. Ich muss etwa so groß gewesen sein, vielleicht auch größer oder auch kleiner, ich weiß nicht mehr. Aber ich vergesse nie ein Gesicht.
Wie, kennst du den Vogel?
Wie, lassen Sie mich das mal sehen. Bitte. Da hütet man so lange ein Geheimnis. In dem Wissen, dass es wahr ist und doch tief in Ihrem Innern beginnen Sie sich zu fragen, habe ich mein Leben vergeudet?
Hören Sie, Oldtimer, ich habe für Ihre Rätsel gerade keine Zeit.
Und doch wollen Sie es gern wissen, nicht wahr, Alter? Warum sie immer wieder herkommen. auf die Erde?
Das ist also die Frage, die der fünfte Teil endlich mal beantworten soll. Warum, zum Heck-Spoiler nochmal, kommen die Transformers immer wieder auf die Erde? Warum kämpfen ausgerechnet hier immer wieder die einen Transformers, die Autobots, gegen die quasi bösen Transformers, die Decepticons? Warum immer wieder auf unserer Erde? Warum auch dieses Mal wieder? Warum muss sie der arme Michael Bay in jedem Transformers-Film aufs Neue vaporisieren? Warum beschützen die Autobots die Menschen und warum wollen die Decepticons sie zerstören? Ein Haufen Warums, die der Film beantwortet, und zwar alle 10 Minuten. Und das auf völlig andere Art und Weise. Mir ist selbst nach tagelangem drüber nachdenken bis jetzt nicht klar geworden, was diese mindestens 5 Filme in einem eigentlich von mir wollen. Da ist die klassische Transformers-Geschichte. Menschen und Autobots gegen Decepticons. Dann ist da die klassische Departed unter Feinden Story mit drin. In dem Film war Mark Wahlberg übrigens großartig, weil der eine Roboter plötzlich ein merkwürdiges Doppelspiel spielt. Verrat, Stichwort. Dann ist da eine gehörige Portion Terminator mit drin, weil Bumblebee urplötzlich die Fähigkeiten des T-1000 besitzt. Es ist Alien 4, die Wiedergeburt drin, Stichwort Mother. So, die anderen Filme, die ich noch drin entdeckt habe, lasse ich weg, die würden dann alles verraten, aber ne, denkt mal bitte an den Untertitel. The Final Night. Also mit K. Nicht Nacht, sondern Ritter. Ne? Der Tafelrunde und so. Anthony Hopkins, britischer Adel. Okay, ich höre auf. Der Eindruck, der entsteht, ist, in diesem 5. Transformers-Film wollte Michael Bay krampfhaft alle Fragen beantworten, die sich seit Teil 1 angestaut hatten. Alle auf einmal. Was zu diesem Kuddelmuddel aus alle 10 Minuten ein neuer Erkläransatz führt. Ist gar nicht nötig. Ist viel zu viel Sendung mit der Maus. So aller, woher kommt eigentlich und warum ist eigentlich. Das macht am Ende fast mehr kaputt als heile. Und damit vielleicht zum Kern des Kinoabends. Kaputt und heile. Reingehen oder nicht. Ich sage trotzdem rein. Und zwar einfach nur. Nur dann, wenn ihr es hin und wieder im Kino auch einfach mal gerne so richtig, richtig krachen und smashen seht.
Oh mein Gott.
Vergib mir.
Nein!
In dem Fall. Scheiß auf das Story-Kuddelmuddel, scheiß auf die teils krassen Parallelen zu den genannten anderen Filmen, völlig egal. Wie Michael Bay in diesem 5. Teil, in diesem Final Battle, diese letzte gigantische Schlacht inszeniert, das kann sonst keiner so. Punkt. Keiner. Kein Ridley Scott, kein Steven Spielberg, kein Roland Emmerich, nicht mal ein James Cameron. So wie Bay reißt niemand diesen Planeten in Stücke in einer Art, die einen in einem wirklich großen Multiplex-Kino mit Orkan-Windstärke in den Sessel presst. Das ist der ganze Grund. Ich sehe sowas 1 bis 2 Mal pro Jahr ganz gerne. Ne? Dann weiß man, wozu 3D und Mega-Leinwände eigentlich da sind. Ne? Und das und nur das ist der Grund, da ab übermorgen reinzugehen. Sowas zu drehen, so ein Film, bei allem CGI, ist für die Schauspieler tatsächlich dementsprechend. Wir quatschen gleich mit Hauptdarsteller Mark Wahlberg darüber. Über den Film, über den Regisseur, ob es das jetzt war mit Transformers. Gleich in 1 Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova.
Für Mark Wahlberg ist es der 2. Transformers-Film, dieser The Last Night, der da übermorgen startet. Ich habe ihn in London getroffen, genau wie einige der anderen Darsteller. Es sind ja wirklich fast alle neu im Film jetzt, außer Mark Wahlberg als Kate Jäger und Josh Duhamel, der für Teil 5 als Army Captain Lennox zurückgekommen ist. Da war in den ersten 3 Filmen drin, im 4. war er dann raus, jetzt im 5. ist er wieder drin. Da Michael Bay selbst an dem Tag nicht zur Verfügung stand für Interviews, habe ich mit Mark auch über den Regisseur gesprochen, über dessen Fable für diese geballte Masse an heftigsten Action-Szenen, wie das eigentlich genau ist, die zu drehen, ist nämlich eben nicht alles nur CGI, und wie Mark eigentlich diesen im Raum stehenden Vorwurf bewertet, Michael Bays Filme seien kriegsverherrlichend, wird immer mal wieder gerne behauptet, das war schon damals so bei Pearl Harbor und auch bei Armageddon. Interessant, was der Hauptdarsteller geantwortet hat, auch auf die Fanfragen. Ich hatte im Vorfeld nämlich wirklich mal ein paar Fragen von Fans gesammelt und mitgebracht, das war auch ganz witzig. Einstiegsfrage bei dem Titel des Films, The Last Night, war dann aber, ob es das jetzt nun eigentlich war mit den Transformers-Filmen.
Transformers The Last Knight. This is a title that sounds a bit like Last Man Standing, The Final Battle. Is this now a goodbye from Transformers?
That's the plan. Michael says that this is it. This is the last one. And, you know, of course, my job is to just do whatever Michael wants, so it's okay with me. But I think it was great how they made this different and unique. You know, when you meet Cade in this story, he's kind of basically had to leave his life that he knew in order to allow his daughter to kind of go back and be integrated into society, and he's on the run and then thrust into this whole other world with Anthony Hopkins and Laura's character, which makes for a lot of great humor. And
Nice aspect, you saying your job is to do what Michael Bay wants you to do. I mean, it looks a lot like you really do in this movie. Do you even are surprised about how he always managed to get things bigger and blastier and more exaggerating from movie to movie?
No. I mean, he continues to raise the bar, you know, and take it to new heights. And so, you know, when you get an opportunity to work with a filmmaker like that, and you're kind of just there to service his vision, it's cool because he also really has a lot of trust in me and allowing me to kind of improvise and make the character more interesting, find more humor and heart. And so, you know, to kind of have that freedom while he also knows that I'm kind of there to be a soldier for him, it's a great partnership that way.
I was always wondering, when you read a Transformers script second time now, for the first time you get the script, can you already, when you read it, translate what you read into the pictures we see when the movie's done?
No, you know what? I always do, right? Whenever you're reading anything, okay, you're kind of visualizing what it would look like. And it never kind of compares as far as the scale and all of those things. But I was immediately interested in the Optimus aspect and how, you know, he has kind of been pulled to the dark side and how that was going to play and work. And so I thought that was really cool. But no, you don't have that kind of imagination. If you had that kind of imagination, you'd be directing that movie. I'd be directing it.
Yeah, that's true. That's true. You know, that discussion, some people talking about the way Michael Bay does movies should be war glorifying in a way. How do you experience that? How do you see it?
No, I think, look, this is a movie that's really meant to entertain people, you know. But these are the kind of movies and stories that people have a tendency to gravitate towards. So, you know, he's just entertaining people, and, you know, but he's also doing a lot of cool and interesting things and, you know, creating great, powerful characters for women to play. And that's a nice change of pace. Usually, you know, they're the damsel in distress, and to see, you know, women really kind of stepping up in that way, it's a great thing.
As far as we've been talking about the Transformers movies already the last time, I'd like to change the game a bit this time. I ask fans to throw in some questions that I'd like to ask today, everybody. I picked them randomly, of course. That's what I say. I didn't. I picked the meanest, but I say I picked them randomly. Sounds better. First one is from Yannick, 17. He asks, we know that in the finished movie, a lot of the action is CGI. But when you shoot, how much do you guys still get your asses kicked in the action scenes? And can you give an example for the new movie?
Well, you're getting beat up every time. You know, even though the robots are CGI, all the explosions and all that stuff is very real. So when you see me getting thrown about and, you know, jumping out of a window or something like that, we're actually doing that. And that happens on a daily basis. So it's the kind of thing where, you know, it seems really exciting, but in the middle of it, you start counting down the days and hope the movie will be over and that you'll leave without any serious injury.
Alexander, 28, asks, from watching the trailers, the subtitle of the movie seems to be, there is no victory without sacrifice. What did you sacrifice to win in Hollywood?
Well, I would say I wouldn't call it a sacrifice. I would call it a lifestyle change. I just basically, you know, I got all the partying and the craziness out of my system, and I became very disciplined and very focused on my faith and on my job and not squandering the opportunities that I had, but really kind of taking advantage of them in a way where I was willing to work twice as hard. So I think it comes down to making sacrifice and becoming more mature and living a good, clean, healthy life. Mm-hmm.
And question from Kathy, 24. She wants to know, what's your main incentive to make Transformers movies? To get your body back into that Marky Mark shape, or to know you got to be surrounded by hot chicks?
Really neither. You know, I think it's an opportunity for me to make to make movies that my kids can see. And also, I think, you know, these movies are wildly successful, and that allows me to then say to the same studio or to people making movies that, you know, I'm very successful. And these movies now give me an opportunity to do something a little smaller, more interesting, things that I want to do. So I think it's a nice balance.
And as you mentioned, just getting mature over the years, being in Hollywood more and more. Still, happy birthday. A couple of days ago, you turned 26. Yeah. What's the biggest wish for the next year in the life of Mark Wahlberg?
You know, just, you know, keeping my kids healthy and happy and on the right track and working hard and doing interesting things and, you know, building the business of Wahlburgers, coming to Germany with lots of stuff in the works.
And me hoping to see you again soon.
Absolutely.
Thank you, Mark.
Thank you, sir. Appreciate it. Danke.
Ah, und ihr wieder so, 26 ist er echt? Er ist 26 geworden vorletzte Woche? Nein, er ist natürlich 46 geworden. Es war ein Scherz.
Deutschlandfunk Nova.
Ich hatte ja vorhin zum Film gesagt, Transformers 5 versucht so übel krampfhaft alle Fragen dieses Roboter-Superhelden-Universums irgendwie zu beantworten. Mark Wahlberg hat verraten, warum, weil es für ihn und Michael Bay definitiv der letzte Transformers-Film gewesen sein soll und das Franchise ohne die beiden weitergehen wird. Bin sehr gespannt, ist übertrieben. Ich bin höchst skeptisch, ob das dann nicht vielleicht tatsächlich völlig in die Autobot Hose geht. Eine Frage zu den ungeklärten Geheimnissen dieses ganzen Franchises habe ich allen Schauspielern gestellt. Die Frage wurde in den ersten vier Filmen bisher nicht zu meiner Zufriedenheit beantwortet, nämlich, wie vermehren die sich eigentlich? Autobots und Decepticons kommen ja vom Planeten Cybertron. Das sind nicht irgendwelche auseinander- und zusammengeschraubten Autos, wo ein Computer drin steckt. Das sind Alien-Wesen von einem fremden Stern. So, warum gibt es keine kleinen Transformer-Babys? Und auch Frauen sind bei dieser Spezies wirklich sehr selten. Hier mal ein kleiner Zusammenschnitt der Antworten der Stars aus dem Film. Der zurückgekehrte Josh Duhamel meinte...
How do I answer this question? That would be really sweet to see a baby transformer, but I can't see them being like really nurturing parents. You know, I just think that they're sort of just built as is, kind of like a bee. You know, bees are born, you know, the same size they are when they die. It's kind of like that. They just kind of, that's what they are. It's like a car. You build a car and that's what it is. I wish I had like a more soft and cuddly answer for you, but that's probably the truth.
Ein Bienenvergleich. Bienen und Transformers. Gar nicht so schlecht, spontan. Die 15-jährige Isabel Moner, die im neuen Film quasi Mark Wahlbergs Ziehtochter spielt, meinte...
Well, you will find out in this movie, there's the creator. She is, which is interesting because our creators as human beings are women. I mean, they're the reason the world goes around and... And I thought, like, there's finally, like, a female Transformer. But she is evil, though. She does kind of want to, like, her planet over Earth. But she is the creator. She creates these Transformers. It's not the same as, like, human reproduction system, of course. But, yeah.
Das kann man schon so ein bisschen in den Trailern zum Film sehen, wenn ihr euch die angeguckt habt. Dieser Creator, ich hatte das vorhin schon zum Stichwort Alien, die Wiedergeburt und Mother am Rande erwähnt. So eine richtig wirkliche Erklärung ist das meiner Ansicht nach aber auch nicht. Mark Wahlberg hatte was ganz Ähnliches geantwortet. Ja, das würde man jetzt im fünften Teil rausfinden. Ja, geht so. Lustiger fand ich da die kurze Antwort von Laura Haddock. Sie spielt eine britische Wissenschaftlerin, die eher zufällig mitten im Transformers-Krieg landet und meinte zum Thema Reproduktion von Transformers das hier.
I think how they do it is that they turn around and then they just rub bums.
Ja, das ist eine sehr britische Antwort. They turn around and rub bums. Die Übersetzung könnt ihr selber googeln, so ein Schweinkram übersetze ich nicht. Und auch sehr lustig war die Antwort eines gewissen Jared Carmichael. Eigentlich US-Stand-Up-Comedian und jetzt Aushilfs-Blockbuster-Co-Star von Mark Wahlberg, wenn man so will. Er zum Thema Transformers-Nachwuchs.
Autobot sex is a complicated thing that involves a lot of wires and their version of Cialis. Autobots have a lot of erectile dysfunction.
Witziger Typ. Kannte ich vorher null. Lernen wir gleich gemeinsam kennen. In eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Jared Carmichael gleich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Manchmal lernt man bei Interviews zu Filmen Leute kennen, die hatte man null auf dem Schirm. Dann sind die da und hauen einen um. So wie der schwarze US-Comedian Jared Carmichael. Spielt in Transformers 5 so eine Art Gehilfen und Kumpel von Mark Wahlberg. Auch so ein Erfinder-Bastler-Typen. Habe ich nie vorher wahrgenommen. Der hat vorher zum Beispiel in den beiden Komödienteilen von Bad Neighbors mitgespielt, aber eher so unter ferner Liefen. Jetzt saß er hier plötzlich vor mir mit einer echt coolen Lebensgeschichte. Der ist vor 10 Jahren mit 20 einfach so nach L.A. gegangen, aus dem amerikanischen Nirgendwo. Der hatte nichts, der war nichts, der kannte keinen, mit nur dem einzigen Gepäckwunsch im Rucksack. Er wollte Stand-up-Comedian werden. Erst so Open Stage, dann klitzekleine Bühnen vor 7 Leuten Publikum bespielt, dann immer größere Bühnen und heute, 10 Jahre später, eigene Sitcom auf NBC, die Carmichael Show, gefeierter Bühnen und jetzt Blockbuster-Schauspieler. Krasser Typ. Ladies and Gentlemen, Jared Carmichael.
Jared, I thought about you being like the role model for that kind of American dream that everybody talks about. Like, oh, wow. you came to LA being 20 years old, mm-hmm. With nothing but the wish to become a stand-up comedian.
Yeah, a lot of dreams in LA. A lot of dreams. Too many, even.
When you look back at those.
Flying the highways.
True. When you look at those past 10 years, like starting on small stages and now having your own NBC sitcom, The Carmichael Show, crazy thing still for you?
Yes, yeah, it's fun. It is a somewhat surreal thing that I'm constantly grateful for. Like anytime I go onto a lot, I'm like thankful and you know, appreciative, and it's still in awe of what it is. Yeah, so I'm really grateful. I'm just try and work, kind of keep your head down and work.
Uh-huh. So what, and mind the gap, what drove you right into a Transformers movie?
Yeah, that's a great, I wanted to work with Michael Bay. That was really it. You know, working with Michael Bay seemed fun. It seemed interesting. He's a very specific director. You know his style. He has a style a lot of directors don't. That's very rare. And so I just wanted to work with him.
What is that special thing about him blowing this whole huge earth into very small pieces?
I don't know. I don't know who hurt him, right? Like, it's just like, what do you got? Does the world always have to explode, Michael? That's a good question. I got to ask him that.
What do you think?
Yeah, I don't know. Like, maybe he like lived near a volcano as a kid or something. He's just like trying to get back at the earth. I don't know what it is.
You wanted to have this experience of being on these huge sets and doing all these CGI stuff. I don't think you had any CGI in Bad Neighbors.
No. Yeah. Well, I take that back. There was, I think, maybe a little bit. There was this crazy, if I'm not mistaken, it was like an airbag gag that I think had a little CGI in it. Okay. But yeah, but other than that, it was very small compared to Transformers. You know, it was fun seeing these moving pieces. It was a learning experience just seeing how to navigate a film of this size. Mm.
Yeah. Have you ever talked to him on set about his how do I call that, about his search, his hunger for always like being bigger and blastier from movie to movie, because he still seems to accomplish that mission to even get it bigger each time he does another movie?
Yeah, I ask him a lot of times, like, you know, what still excites him, you know, and I think it really is just getting the shot. I think at the end of the day for him, it's just getting the shot and making sure the shot looks cool, that it looks interesting. And so, you know, he does a great job at that.
What excited you? Was it to bring comedic elements into a huge action blockbuster like this?
Well, to learn what translates globally was pretty exciting and interesting to me. Like, well, you know, I know how to be funny in the clubs, you know, if I'm in L.A. and New York or around the country and back in the States. But what works in Japan, what works in Germany, you know, that was the interesting thing.
Mm-hmm. Okay. I asked some fans to throw questions in.
Oh,
So here we go with some of the questions that the fans ask. Alexander 28 asks, from watching the trailers, the subtitle of the movie seems to be, there is no victory without sacrifice. Oh. What did you sacrifice to win in Hollywood?
I had a child. I no longer have a child. I gave up my firstborn child to make it in Hollywood. And you know what? To answer the question, I'd do it again.
Signed with your own blood.
Do I miss him some nights? Yeah, sure. Sure. I miss his smile.
Yeah, absolutely.
Yeah, great smile. Warmth, he looked just like me, and it was hard. It was hard saying goodbye to him, but I would do it again in a heartbeat, and I would trade that child for my career any day.
Okay,
oh,
okay.
I'm sorry. Sharon. I apologize. Thanks, very nice meeting you.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Nun also doch, erster Gruselclown-Film. Nein, wir sprechen nicht von Stephen Kings S, wir sprechen von den Schlagzeilen Gruselclowns. Erinnert ihr euch? Letztes Jahr war das. Da tauchten plötzlich hier und da verkleidete Randalierer aus dem Nichts auf, um irgendwelche Leute auf den Straßen anzugreifen, verkleidet als Clowns. Jetzt, ein Jahr später, ist ein Film über das Phänomen fertig. Behind the Sightings. Filmisch soll der eine Mischung aus Blair Witch Project und, ja gut, Stephen Kings S sein. Er erzählt die Geschichte eines Filmemacherpärchens, das dem Phänomen, das sich vor Clowns gruseln, ganz allgemein nachgehen will und dann selbst ins Visier eines eben solchen gerät. Der Film ist das Debütwerk von Regisseur Tony Cadwell. Als Produzenten stehen die Macher von The Mechanic hinter dem Projekt. Wann der Film rauskommen soll, ist noch unbekannt, aber ein erster Trailer von Behind the Sightings ist ab jetzt im Netz zu finden. Star Trek, die Serie? Auch wieder nur Tröpfchen für Tröpfchen. Wollen wir mal nicht vergessen, dass Streamingdienst Netflix unter anderem damals mit diesem Köder angetreten ist, um die Serienwelt zu revolutionieren. Alle Folgen einer Serie auf einmal. Kein Warten wie im Fernsehen. Das Wort Binge-Watching war geboren. Allerdings kann der Dienst sein eigenes Versprechen immer wieder nicht halten, hat es den Anschein, da es immer noch und immer wieder Verträge mit Fernsehsendern gibt. Das betrifft auch die neue Star Trek-Serie des Discovery, die nun ein offizielles Startdatum bekommen hat, den 25. September. 15 Folgen erst einmal und die von Woche zu Woche, weil es parallel einen Fernsehdeal mit CBS gibt. Ein Modell, auf das Netflix immer wieder zu setzen scheint. Vermutlich reichen die selbstproduzierten Serien am Ende doch nicht völlig aus. Neben House of Cards konnte man zuletzt auch schon die Staffeln von Better Call Saul, Fargo oder Designated Survivor nicht am Stück gucken, sondern nur wöchentlich. Star Trek Discovery wird sich da also nun auch einreihen müssen. Lustige Dreharbeiten. Das ist doch genau, was wir vom Dreh zu Deadpool 2 erwarten. Lustige Geschichten schon direkt vom Set. Während nämlich jetzt gerade am Nachfolger des Superhelden-Überraschungsfilms von 2016 gedreht wird, lässt es sich Hauptdarsteller Ryan Reynolds nicht nehmen, vom Set zu twittern. Zum Beispiel ein Foto, das ihn im Deadpool-Kostüm zeigt. Liegend vor der X-Mansion, der Mutantenschule von Charles Xavier. Schon in Teil 1 war der Gag, dass Deadpool dort immer nur dieselben zwei Mutanten antraf, bis er vor laufender Kamera meinte, sieht fast so aus, als könnte sich das Studio keine weiteren X-Men leisten. Eine Anspielung auf das kleine Budget des ersten Deadpool-Films. Nun also wieder ein Bild vom Set, vor eben dieser Schule und drunter steht, kurz mal bei der X-Mansion vorbeigeguckt, scheiß Riesenüberraschung, keiner zu Hause. Nur ein Gag oder wieder eine Anspielung auf das Budget des Films? Wir finden's raus, im Juni 2018, wenn der Streif ins Kino kommt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kurze Zwischenfrage.
Was ist ein Gott? Wenn Sie an ihn glauben, ist er dann real?
Wer sind Sie?
Sie würden nicht an mich glauben, wenn ich es Ihnen sagen würde.
Das ist die zentrale Frage der Amazon Prime-Serie American Gods. Seit kurzem neu draußen auf der Streaming-Plattform und für mittelschwere Verwirrungszustände bei Menschen verantwortlich, die sich diesen Brainfuck antun. Was ist Gott? Wer ist Gott? Und spannendste Frage, besteht die Existenz von Göttern einzig und allein dadurch, dass Menschen an sie glauben? Und damit verbunden die ebenfalls berechtigte Frage, was passiert eigentlich mit den Göttern, wenn keiner mehr an sie glaubt? Wer hier jetzt irgendeine kirchenpolitische Diskussionsgrundlage à la Ökumene oder eine bilateral ansetzende jede Religion darf, keine muss, Grundsatzfrage erwartet, ist völlig falsch. Stattdessen passiert hier Folgendes. Der Trickbetrüger Shadow Moon kommt gerade aus dem Knast, 3 Tage früher als geplant, weil seine Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Man will es Shadow ermöglichen, seine Frau zu beerdigen. Auf dem weiten, steinigen Weg nach Hause begegnet er so einem Typen, Mitte 50 vielleicht, der sich als Mr. Wednesday ausgibt. Er geht Shadow eigentlich pausenlos auf den Sack, hat angeblich einen Job für ihn und nichts dagegen, einen Ex-Knacki einzustellen. Es winkt ein fettes Gehalt und keine Fragen über Shadows Vergangenheit. Erst ist Shadow genervt, dann nimmt er den Job.
Das ist mein Mann, Shadow Moon.
Er kennt unsere Welt nicht.
Ich führe ihn langsam ein.
Hey, du hast dich da in echt krasse Scheiße verwickeln lassen, Shadow.
Du bist genauso vergessen und ungeliebt wie wir alle.
Willst du einen Krieg anzetteln?
Wir sind schon im Krieg und wir verlieren. Wer verfolgt sie?
Das ist nur eine von circa 1 Million Fragen, die Shadow an seinen neuen Boss hat. Wer verfolgt sie und what the fuck ist das eigentlich hier für eine real apokalyptische Scheiße, in die ich da reingeraten bin? Und wisst ihr was? Das fragt sich nicht nur unser Ex-Knacki Shadow Moon, das fragen auch wir uns vor dem Bildschirm und zwar permanent. Nicht wie manchmal üblich so die ersten 2, 3 Folgen einer neuen Serie lang, um erstmal so ein bisschen zu verwirren. Hier in American Gods fragt man sich das locker die ersten 7 Folgen, denn genau da bin ich gerade. Strangeste Dinge passieren, Shadow im Gefolge von Mr. Wednesday, mit dem er pausenlos auf irgendwelche anderen höchst rätselhaften Typen trifft. Sind es Götter? Sind es Dämonen? Engel? Teufel? Irgendwelche Fabelwesen? Kreaturen? Schatten? Dunkelheit? Licht? Himmel? Hölle? Es geht alles durcheinander und es fließt Blut. Nicht ein bisschen. Auch nicht viel, sondern mehr so regentonnenweise Blut. Völlig überzogen natürlich, oft in mega Zeitlupe, müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen, ja, wie in Robert Rodriguez Sin City oder so ein bisschen in From Dusk Till Dawn, daher kennt man das auch. Es ist völlig, ja, wie in einem Comic halt, alles total drüber und man sitzt da und fragt sich pausenlos, was soll das und warum passiert diesem Shadow das alles? Das Einzige, was klar zu sein scheint, ganz langsam, ist dieser Mr. Wednesday. Was für ein finsterer Gott der nun auch immer ist, übrigens sehr cool gespielt von Ian McShane, dieser Mr. Wednesday scheint auf den Ex-Knacki Shadow Moon irgendwie angewiesen zu sein.
Die Zeiten ändern sich.
Wir brauchen dich, um sie zu bekämpfen und ihnen zu zeigen, wer wir sind.
Also, wie ist der Plan?
Krieg.
Nichts von dem fühlt sich real an. Es ist wie ein Traum.
Es wird niemals wieder so sein, wie es mal war.
Ob Sieg oder Niederlage, es wird glorreich.
Gut, da warte ich noch drauf auf das Glorreiche und viel Zeit bleibt nicht mehr. Ich bin nämlich jetzt in Folge 7 und 8 Folgen hat die erste und bisher einzige Staffel. Eine zweite wird es definitiv geben, die ist schon in Arbeit. Vielleicht gibt's da dann erste Antworten auf tausende von Fragen oder wir kriegen in Folge 8 so einen Mörder-Cliffhanger serviert. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Gucken oder nicht, American Gods, wenn ihr euch sagt, Mensch, lange schon nicht mehr so richtig amtlich gebrainfuckt worden, fehlt mir irgendwie so ein bisschen in meinem Leben, dann guten Appetit. Wenn ihr sowas aber gar nicht abkönnt, so Serien mit tausenden von eigenen Interpretationsmöglichkeiten, dann lieber Hände weg von American Gods. Das dazu, ich muss nach Hause weiter gucken, ich zitter schon ein bisschen, die Entzugserscheinungen machen sich langsam breit. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche, einen schönen restlichen Dienstagabend. Morgen bin ich für euch in London, bringe Interviews mit. Welche, verrate ich euch nächste Woche. Tom Westholt ist raus für heute, macht es gut, bis nächsten Dienstag, auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Nova, 1 Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.